Ich freue mich, hier sein zu können, möchte euch herzlich willkommen heißen und ich möchte vorausschicken, weil das klingt ja teilweise sehr physikalisch, jedenfalls der erste Teil, und ich möchte hier ehrlich sagen, ich bin nicht Physiker. Meine Ausbildung war in erster Linie in chemischer Richtung und mein besonderes Interessensgebiet war die Biologie, vor allen Dingen die Zoologie, und ich wollte eigentlich über die Evolutionstheorie sprechen. Aber inzwischen kam da ein, also wird ein besserer Mann kommen, der Auvenil. Und dann habe ich also doch beschlossen, oder ich weiß nicht, wurde beschlossen, dass ich darüber nicht spreche. Aber ich kann gleich auf Auvenil aufmerksam machen. Das sind hier zwei Büchlein von ihm. Er ist Holländer. Was lehrt die Bibelschöpfung oder Evolution? Bringt hier Fakten, besonders geschrieben für Studenten. Das kostet 2 D-Mark, ist normalerweise auch etwas teurer. Und das wurde neu aufgelegt, weil es einfach vergriffen war, hat Evolutionstheorie einen wissenschaftlichen Charakter. Und er zeigt, wie sie ebenfalls auf reiner Glaubensbasis steht. Das wäre nur für 1 D-Mark. Ja. So viel also einleitend, aber jetzt zu dem eigentlichen Vortrag, Relativität zur Bibel. Da gehören meine eigenen Bücher dazu. Ja, das mache ich auch noch bekannt. Also das hier hat mit dem Vortrag wirklich nichts zu tun. Gemeinde Jesu endzeitlich unterwandert, lag mir aber besonders am Herzen um gewisse Strömungen, die in letzter Zeit sehr stark um sich greifen, auch stark in der dritten Welt, von der Bibel her aufzuzeigen. Ich gehe also etwas stärker ein auf die charismatische Bewegung und ich probiere von der Schrift her eine Antwort zu geben. Was ist davon zu halten? Das Buch hat einen Schönheitsfehler. Also abgesehen davon, dass von mir geschrieben ist, ist der größte Schönheitsfehler. Dass es nämlich sehr teuer ist, nämlich 9 Euro. Auch bleiben wir bei den Büchern, also... Das ist allerdings jetzt zu dem Thema Relativität zur Bibel und das habe ich diesmal auch verbilligt, nur für 5 D-Mark. Normal ist es 5,80. Aber jetzt nach dieser Zahlenangabe, im Herrn diesen Abend noch hinlegen im Gebet. Es wird ja sehr stark kirchlich untermalt, sind wir also in einer etwas klerikalen Stimmung. Aber ich möchte wirklich den Herrn bitten, dass er hier Gnade schenkt, denn es ist nicht hohe Weisheit menschlicher Kraft, sondern es ist einfach die Gnade Gottes, das Wirken seines Geistes. Der Mann, durch den ich zum Glauben kam, der brachte eine einfache Kreuzesbotschaft, aber weil er so hingegeben lebt, hat der Herr diese einfache Botschaft so verwendet, dass ich wirklich geistlich vor diesem Kreuz Christi offenbar wurde und mich als Sünder erkannte. Und das kann nur der Herr, das kann nur Gottes Wort. Und ich möchte den Herrn dann noch bitten im Gebet. Herr Jesus, hab du Dank, dass wir das Vorrecht haben, dich zu kennen und dass du wirklich die Antwort bist und ein lebendiger Gott bist. Herr, wir haben es erfahren, du erhörst Gebet und deswegen wollen wir dich auch jetzt bitten, schämen wir uns nicht, mit dir zu reden. Herr, um deiner großen Güte willen, ich habe es wirklich nicht verdient, mögest du Gnade schenken heute Abend und neue Zusammenhänge aufzeigen. Vor allen Dingen den Aspekt, wie wir vor dir, dem heiligen, ewigen Gott, zu erscheinen haben. So nimm du das doch bitte in deine Hände und öffne du die Herzen und nimm du allen Widerstand weg, um deiner Güte willen. Amen. Also jetzt zum eigentlichen Thema. Warum haben wir das so genannt? Es sollte eigentlich vom Buch her auch besser genannt werden, Bibel und Relativitätstheorie, aber es hat sich jetzt schon so eingebürgert. Man dachte zur Zeit Newtons, und das war vor allen Dingen die klassische Physik, das mechanistische Weltbild, dass Raum und Zeit zwei absolute Größen sind, so hat es auch noch Newton beschrieben, die miteinander nichts zu tun haben. Und die voneinander unabhängig sind, absolut sind, sich auch nicht ändern. Und dieses mechanistische Weltbild hatte 3 Grundsäulen. Und zwar als wichtigstes und bekanntestes das Kausalitätsprinzip, dann die Objektivierbarkeit und die Kontinuität. Und ich möchte nur auf das eine Faktum eingehen, nämlich das Kausalitätsprinzip. Denn das war eine Sache, die hat die Leute begeistert. Als man sah, wie hier wirklich echte Gesetze sind, das Mittelalter wurde überwunden, man erkannte eine Ordnung. Und es hat ein gewisses Faszinum, hier sind ja viele Studenten und vielleicht ist es euch auch so gegangen, das war jedenfalls in Ansätzen bei mir, wenn man meint, rein intellektuell diese bunte Welt und ihre Vielfältigkeit nach einfachen Prinzipien erfassen zu können. Man fühlt sich teilweise fast wie Gott oder kommt sich wie ein kleiner Gott vor, wenn man eben meint, die Sache intellektuell durchdrungen zu haben. Und so hatte dieses Weltbild, das gestattete, diese vielfältige Wirklichkeit in die Bewegung kleiner Teilchen aufzugliedern, eine große Anhängerschaft und eine große Begeisterung gewonnen. Und viele Dinge waren auch richtig, zum Beispiel die Wärmelehre hat sich daraus auch ganz neu und richtig ergeben. Aber jetzt in konsequenter Darlegung, man meinte, vor allen Dingen war es Laplace, der es besonders scharf formulierte, man meinte, dass wenn man genügend Fakten hätte und Rechenapparate groß genug, nach diesem Kausalitätsprinzip, diesem Gesetz von Ursache und Wirkung, dass man jeden Punkt in Raum und Zeit und also Vergangenheit und Zukunft berechnen könnte. Dass alles also diesen Gesetzen der Vorherbestimmung, der Kausalität zu gehorchen hat. Wie ich schon sagte, Laplace hat das besonders stark dargelegt. Und dieses Kausalitätsprinzip bedeutet die Vorstellung, dass sich der gegenwärtige Zustand der Welt zwangsläufig aus dem vorhergehenden Zustand ergibt. Bei genügender Kenntnis der Einzelfakten ließe sich die Zukunft fehlerlos aus der Vergangenheit und Gegenwart berechnen. Der Mensch ist in so einem Universum eine komplizierte, nach mechanischen Gesetzen ablaufende Maschine. Und es kamen damals auch die Bücher raus, Metre, der Mensch, eine Maschine und so weiter. Mit anderen Worten, du bist vorherberechenbar, wenn man nur genügend Einzelfakten speichern kann. Und letztlich der Mensch eine seelenlose Maschine und dann haben Begriffe wie Freiheit, Liebe, Moral oder gar Wunder oder Übernatürliches oder Transzendenz keinen Sinn mehr. Besonders, wie ich jetzt schon zweimal sagte, Laplace hat es derartig formuliert, dass man sogar unter den Physikern interessanterweise von dem Laplace'schen Dämon sprach. Jetzt eine Frage, wie funktioniert hier? Gut. Da möchte ich kurz etwas einblenden. Das bezieht sich eigentlich in die Thematik Evolution. Aber Kant, Laplace, Swedenborg, der berühmte Mystiker, die haben also diese Urnebeltheorie aufgestellt. Ich nenne es die Vernebelungstheorie, dass also unser Sonnensystem aus rotierenden Gasmassen, die sich dann immer mehr kondensierten, entstanden ist. Und da war es für Laplace noch sozusagen ein Schlüsselbeweis und er hat diese Formel für die Wahrscheinlichkeit auch aufgeschrieben. Eine Voraussetzung dieser rotierenden Nebeltheorie, also wenn das soll eine Gasspirale sein, ja, entschuldige, ich bin kein Picasso, dass eine Grundvoraussetzung, dass alle sich aus diesem Urnebel ergebenden Festkörper, seines Mondes, seines Planeten, die gleiche Rotationsrichtung haben müssen, das ist klar. Da kann nicht auf einmal einer so laufen, verstehen wir. Und die damaligen bekannten Himmelskörper zeigten tatsächlich diese Rotationsrichtung, und zwar meines Wissens, wenn man auf das Sonnensystem von Norden blickt, also von jetzt dem Sinne von oben, rotiert es entgegen den Uhrzeigersinn. Und Laplace zeigte noch in einer Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass also all die bekannten Festkörper, Planeten und Monde, die gleiche Rotationsrichtung haben, spricht eben für die Richtigkeit seiner Theorie. Diese Theorie ist also längst zusammengestürzt, obwohl sie also in neuer Form aufgearbeitet wurde, denn von allein 32 bekannten Monden sind 11 rückläufig. Also die haben jetzt genau diese andere Rotationsrichtung und das sind ziemlich viele. Das sind also jetzt nicht nur zufällig einige eingefangen und so weiter, und zwar die vier Jupitermonde, sogar mit offenen Bahnen, ein Saturnmond, meines Wissens Phoebe, ein Neptunmond, Triton Und die fünf Uranusmonde. Aber jetzt kommt der größte Hammer, das weiß man nämlich erst seit kurzem. Die Venus ist rückläufig. Und damit sind alle Möglichkeiten, das Sonnensystem evolutionär zu erklären, quantitativ unter den Tisch gestürzt. Und wie ein führender Astronom bekannt gab, alles, was derzeit über dieses Thema gesagt wird, ist reine Spekulation. Weil ich habe diese Dinge oft wie der Weisheit letzter Schluss geschluckt und dachte, das ist die Wahrheit. Und dann kommt man drauf, man muss da umdenken lernen. Aber das nur so am Rande, weil ich eben Laplace zitiert habe. Und es ist auch bekannt, dieser Ausspruch, als Napoleon gesagt hat, als er vor Napoleon seine Prinzipien darlegte und Napoleon fragte, ja, wo ist dann in Ihrem Weltbild Gott? Und er sagte, auf diese Hypothese kann ich verzichten. Diese berühmten Mechanisten, diese berühmten Atheisten, die eigentlich die Geistesrichtungen geprägt haben, denn dieses mechanistische Weltbild hat weit über den Rahmen der Physik hinaus ausgestrahlt, eigentlich unseren Atheismus geprägt, geht zurück auf dieses Weltbild der Aufklärung. Und ich möchte nur am Rande sagen, dass viele der Aufklärer Spiritisten und Freimaurer waren, und das ist sozusagen das Ergebnis, was da jetzt rüberschwappt. Und vor allen Dingen die Theologie auch erreicht und auch andere Gebiete. Der Mann, der dieses Weltbild zum Einsturz brachte, Arthur Koestler, erwähnt Heisenberg, andere sagen Max Planck, andere sagen Einstein. Und wie schon gesagt, ich bin kein Physiker und die, die da besser versiert sind, werden es auch merken. Aber ich möchte doch noch so weit auf die Relativitätstheorie eingehen, in dem Sinne kurz, woher der Name. Man dachte eben, ein Maßstab, die Masse, das Gewicht sind absolute Größen. Also Gewicht nicht, das wusste man schon, dass ein Gegenstand am Mond weniger wiegt, aber die Masse bleibt gleich. Und auch die Länge. Und Einstein konnte zeigen, in seiner speziellen Relativitätstheorie, wie die Masse eine Funktion der Beschleunigung ist. Also es liegt in Paris auf der Urmeter, Platin-Iridium, ja? Genau ein Meter Länge. Aber dieser Meter, man dachte lange Zeit, er ist konstant, er ist nicht konstant, denn wenn ein Gegenstand beschleunigt wird, dann verändert sich seine Länge, er wird kürzer, seine Masse nimmt zu und deswegen eben der Name Relativitätstheorie, weil eben diese Dinge, die früher absolut erschienen, nicht absolut, nicht konstant sind, sondern eben relativ und jetzt abhängig sind von Beschleunigungssystemen. Man dachte damals, dass das Weltall unendlich und die Materie ewig ist und auf dieser Basis hat sich der Materialismus aufgebaut. Denn, liebe Freunde, alles, was ewig ist, ist Gott und wenn die Materie ewig ist, dann ist die Materie Gott und dann können wir sie anbeten und das wird ja auch von gewissen Leuten in gewisser Hinsicht getan. Diese Absolute sind längst zusammengestürzt, das sind Säulen, die nicht mehr tragbar sind. Ich möchte ein Beispiel vorlesen von dieser Thematik Relativitätstheorie. Zunächst kann man feststellen, wie es gerade in der Mikrophysik zu einer Auflockerung des Kausalzusammenhanges gekommen ist. Und wie Höfling im Lehrbuch der Physik schreibt, manche Leute sagen, ja, weil einem noch gewisse Daten nicht bekannt sind, mit zunehmender Erkenntnis wird man auch sehen, dass im mikrophysikalischen Bereich das Kausalitätsgesetz, dieses Gesetz der Determiniertheit, vollgültig ist. Aber da meinte Höfling dazu, nach unseren heutigen Kenntnissen sind solche Dinge gar nicht mehr möglich. Und er brachte als Beispiel den ersten Hauptsatz der Wärmelehre, dass ein Perpetuum mobile der ersten Art unmöglich ist. Und wäre ein Perpetuum mobile erster Art möglich, dann müssten wir unsere ganze Physik umschreiben. Und genauso wenig, sagte er, ist es von dem, was wir heute als Grundgesetze der Physik kennen, möglich, eine Determiniertheit im mikrophysikalischen Bereich vorauszusetzen. Aber jetzt zu einem Beispiel der Relativitätstheorie. Nämlich, und das hat auch den Anlass gegeben für viele utopische Romane, habe ich früher gelesen, ja, da habe ich also meine Zeit und mein Geld wirklich in Unsinn verpulvert, bis auf rühmliche Ausnahmen. Ich habe dann einmal gesagt, was die Leute da, das schreiben Leute, die zum Arbeiten zu faul und zum Studieren zu blöd sind, aber entschuldigt. die berühmte Zeitdilatation, dass auch die Zeit, die man als absolute Größe betrachtet hat, nicht konstant ist. Und wir kennen alle diese Beispiele, wenn ein Gegenstand beschleunigt wird oder ein System, müssen wir jetzt sagen, dann verläuft die Zeit langsamer. Natürlich, messbar werden diese Dinge erst, wenn man sich der Lichtgeschwindigkeit nähert. Ich habe schon gesagt, dass sich die Länge eines Gegenstands verkürzt, aber es hat noch keinen wirklich messbaren Vorteil, mit überhöhter Geschwindigkeit in die Parklücke reinzuschieben. Der Wagen ist also da nicht merklich kürzer und es wird also hier sich wenig auswirken. Also sich bitte nicht auf mich zu berufen, falls dann die Stoßstangen verbogen sind. Messbar wären diese Dinge erst bei Annäherung der Lichtgeschwindigkeit. Und weil das also jedenfalls damals so eine völlig neue Sache war, man hat darüber viel geschrieben, und ebenfalls ein bekannter Mann, Pascal Jordan, er bringt ein Beispiel, das habe ich abgeschrieben, man sagt vorne immer zitiert, aus wiederum den Höfling, Lehrbuch der Physik, der deutschen Mittelstufe. Habt ihr den eigentlich noch? Ist der nicht bekannt? Doch. Gott, bin ich beruhigt, ja. Und da schreibt er Folgendes, aber wie gesagt, das ist also primitivste Physik, ja. Man denke sich, dass ein Raumschiff von der Erde aus in den Weltraum hineinfährt mit einer ungeheuren Geschwindigkeit, fast gleich derjenigen des Lichtes. Dann kann es passieren, die Fahrgeschwindigkeit muss nur groß genug sein, nämlich 0,05 Promille weniger als die Lichtgeschwindigkeit, dass die Besatzung nach einjähriger Fahrt zur Erde zurückkehrt. Ihre im Raumschiff mitgenommenen Uhren haben gerade die Zeit von einem Jahre abgemessen, Ihre für ein Jahr mitgenommenen Lebensmittel sind gerade verbraucht und Ihre Haare sind gerade so viel grauer geworden, also heute wird er schreiben, so viel länger geworden, aber damals noch grauer geworden, wie man das nach den Strapazen einer einjährigen Weltraumreise erwarten muss. Aber auf der Erde angekommen findet die Besatzung, dass dort inzwischen die Menschheit um 100 Jahre älter geworden ist. Weiter sagt Pascal Jordan, und das wird jetzt interessant, ich möchte noch zu diesem Buch sagen, also gerade wenn Leute Physik studiert haben, sind sie von dem Buch enttäuscht, weil, das sage ich ehrlich, ich habe also bewusst nicht die Dinge kompliziert dargestellt und der Grund ist, das gilt jetzt nicht für euch, ich möchte hier nicht Publikumsbeleidigung machen, aber ist dieser ja, furchtbare Niedergang der Allgemeinbildung und diese Veroberflächlichung. Was meint ihr, wie viele Prozent der Deutschen Bücher lesen? Ratet einmal. Und ich habe da jemanden gefragt, er sollte also, ich habe jemanden schon gesagt, er sollte jetzt womöglich nicht melden, ja? Wie viele Prozent der Deutschen, nehmt ihr an, lesen Bücher? 15? Ne, 2 ist schon ein bisschen. Sieht mehr nach Analphabeten aus. Wer noch Vorschläge? 20. Also mich hat jemand gefragt und da habe ich gesagt, naja, dank des Fernsehens und der zunehmenden Verblödung heute 8%. Sagt er, nein, 5%. Und viele haben sich beklagt, ja, diese ersten beiden Kapitel, die sind so schwierig und so weiter. Und dann wollte ich jetzt so ein Mittelmaß finden und den einen ist zu einfach und den anderen ist zu kompliziert. Gut. Weiter sagt Pascal Jordan, das sind sehr merkwürdige Behauptungen und schaut, jetzt kommt aber das Wichtige. Und unser vom gewohnten allzu schwer loskommendes Denken ist zunächst leicht geneigt darin, einen vollkommenen Widerspruch zu sehen, aber das ist ein Vorurteil. Und liebe Freunde, das möchte ich hier so klar in den Raum stellen. Vielleicht sind einige böse, dass ich diese parallel ziehe, aber hier habe ich doch meinen Kombinationsvermögen, soweit es vorhanden ist, etwas Raum gegeben. Unser vom gewohnten allzu schwer loskommendes Denken. Und das ist die Situation des normalen Menschen. Das griechische Wort für Buße, Metanoia, heißt wörtlich umdenken. Und stell dir vor, ich bin jetzt jahrzehntelang in einer gewissen Richtung programmiert worden. Zum Beispiel in diesen Grundsäulen des mechanistischen Weltbilds. Oder ich komme aus Österreich, da werden jahrzehntelang die Leute in gewissen religiösen Vorstellungen, man kann ruhig sagen, hineinzementiert. Und dann kommt etwas völlig anderes auf sie zu. Und die Botschaft des Gekreuzigten, die Botschaft des Evangeliums, ist eine Botschaft aus einer völlig anderen Dimension. Und wir, die wir uns in diesen sichtbaren Dimensionen breit gemacht haben, unsere erste Reaktion, das ist doch ein Blödsinn. Aber das ist ein Vorurteil, sagt Pascal Jordan. Und ich möchte das hier ebenfalls sagen, denn ich war auch längere Zeit Atheist und es war reines Vorurteil. Ja, Alle diese Behauptungen bilden ein sich geschlossenes, widerspruchsfreies, logisches System. Okay. Es soll ja nicht die Relativitätstheorie belegt oder bewiesen werden. Na, jetzt lese ich mich selber vor. Dennoch möchte ich das bereits erwähnte Lehrbuch der Physik noch einmal zu Wort kommen lassen. Wir haben gesehen, also das war eigentlich der Grund, warum ich hier zu lesen anfing, dass eine konsequente Verfolgung der von Einstein entwickelten Vorstellungen, und das sagt jetzt wieder Höfling, ein höflicher Mann, zu Ereignissen führt, die erheblich von unserem gewohnten Denken abweichen und zunächst widersinnig erscheinen. Wir müssen uns aber an eine solche Umgestaltung unseres naturwissenschaftlichen Denk- und Vorstellungsvermögens gewöhnen, weil die Relativitätstheorie sich auf unumstößliche Tatsachen experimenteller Erfahrung gründet. Also wir müssen uns das gefallen lassen, umdenken zu lernen. Und jetzt steht hier ein ganz wichtiger Satz. Die Natur richtet sich eben nicht nach unseren Denkgewohnheiten, sondern wir müssen unsere Vorstellung der Natur anpassen. Und liebe Freunde, das ist der große Trugschluss. Und das ist sowohl in der Theologie als auch in der Wissenschaft passiert. Man hat das Modell und wir brauchen immer Denkmodelle. Es weiß kein Mensch, und das werden mir die Physiker bestätigen, was ein Elektron ist oder was ein Proton ist. Weiß kein Mensch. Man hat Modelle und man neigt dazu, als Mensch das Modell mit der Wirklichkeit gleichzusetzen, und das führt in einen Irrtum. Die Natur richtet sich eben nicht nach unseren Vorstellungen, sondern wir müssen unsere Vorstellungen der Natur anpassen. Und wie Professor Rohrbach mal gesagt hat, manch eine Denknotwendigkeit hat sich als Denkgewohnheit offenbart. Wir müssen unsere Vorstellungen der Natur anpassen, liebe Freunde, daraus möchte ich wirklich etwas ableiten. Die Physiker sagen uns hier, Höfling, damit wir die Natur besser oder richtiger erfassen, bitte projiziert nicht eure vorgefassten Meinungen in die Naturabläufe, in die Ereignisabläufe, sondern lernt umdenken, passt euch den Ereignissen der Natur an. Und liebe Freunde, wenn man das von der sichtbaren Welt sagen kann, wenn das für die Natur gilt, dann möchte ich daraus ableiten, wie viel mehr gilt das dann für die unsichtbare Natur, für die unsichtbare Welt. Und ich möchte es hier auch dezidiert sagen, Gott richtet sich schon gar nicht nach unseren Vorstellungen. Und im Propheten Jesaja sagt Gott, meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, denn so viel der Himmel ist höher als die Erde, sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Und die Physiker fordern auf, lernt umdenken. Also das könnte man jetzt griechisch übersetzen, tut Buße, entschuldige, ich hoffe die Physikstudenten sind mir da nicht zu böse, aber umdenken heißt wörtlich Buße tun im Griechischen. Also um die Natur besser zu verstehen, lernt umdenken, passt eure Gedanken der Natur an, und insofern ist es in dem Sinne gar nicht so überraschend absonderlich, dass das Evangelium, also die Möglichkeit, Gott kennenzulernen, eingeleitet wird mit dem Satz, tut Buße. Es ist oft nicht leicht, sich von der gewohnten menschlichen Anschauung zu lösen, steht im Lehrbuch der Physik. Und das weiß jeder, der also auf der Straße den Leuten von Jesus erzählt. Und wir können deshalb in der Schule diesen Schritt nur zu einem kleinen Teil vollziehen. Und jetzt kommt ein Satz, von dem habe ich gesagt, ach, hätten sich die Theologen diesen Satz in ihre Lehrbücher geschrieben. Eine gründliche Kritik der vorliegenden Erfahrungen zeigt immer wieder, dass die menschliche Anschauung sehr begrenzt ist und leicht in die Irre führt. Eine gründliche Kritik, nicht oberflächlich. Wir leben leider heute in einer Zeit der Oberflächlichkeit. Zeigt immer wieder, dass die menschliche Anschauung sehr begrenzt ist und leicht in die Irre führt. Das gilt für die sichtbare Welt. Liebe Freunde, was meint ihr, passiert dann, wenn man sich bezüglich der unsichtbaren Welt Bilder macht oder seine Vorstellungen auf Gott projiziert? Heisenberg hat gesagt, ein verdienter Mann, schon der bloße Versuch, von den Elementarteilchen ein Bild zu entwerfen und von ihnen in bildlichen Begriffen zu denken, bedeutet, sie total falsch zu interpretieren. Die modernen Physiker scheinen dem zweiten Gebot zu gehorchen, du sollst dir kein Bildnis machen, weder von Göttern noch Protonen, meint Arthur Koestler in seinem Buch Die Wurzeln des Zufalls. Verstehen wir jetzt? Und welchen Irrtum wir anheimfallen, wenn wir unsere Vorstellungen auf Gott projizieren. Aber liebe Freunde, das ist doch der normale Mensch. Redet mal mit den Leuten. Ja, ich denke, ich meine, ich stelle mir vor, Gott sollte doch. Und ja, ich fühle, ich empfinde, mein Gott hat einen langen weißen Bart, mein Gott ist 2,80 Meter, mein Gott hat 10 Hühneraugen und so weiter. Man macht sich Gedanken von Gott und das muss in die Irre führen. Und dieses gleiche Phänomen, das Heisenberg aufzeigt und Höfling, bringt der Apostel Paulus im Römerbrief. Und er sagt es genau das gleiche, man könnte nur sagen, fast weniger höflich. Da sie sich, oder lesen wir den Vers vorher, Römer 1, 21, sie wussten, dass ein Gott ist und haben nicht gepriesen als einen Gott noch ihm gedankt, sondern haben ihre Gedanken dem Nichtigen zugewandt. Und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Und da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Worin? Und haben verwandelt die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Und das ist das Wesen aller Religionen. Man macht sich ein Bild von Gott. Und deswegen alle Religionen angefüllt mit einem unerhörten Bilderdienst. Könnten wir vielleicht nachher Diskussion machen, weil sonst wird es zu lange. Ja? Sonst schmeißen uns die Mitternachtsglocken raus. Und eines der häufigsten Gebote in der Bibel, macht dir kein Bildnis von irgendeiner Gestalt. Und eines der Gebote, das man auch am konsequentesten übertreten hat. Man hat sogar aus den 10 Geboten rausgenommen. Und liebe Freunde, sehen wir hier den Zusammenhang. Sie sind zu Narren geworden. Worin? Und haben verwandelt die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild. Heisenberg sagt, der bloße Versuch, von den Elementarteilchen in bildlichen Begriffen zu denken, heißt, sie völlig falsch zu interpretieren. Höfling sagt, es führt in den Irrtum. Der Apostel Paulus sagt, sie sind zu Narren geworden. Das heißt das Gleiche. Worin? Sie haben sich ein Bild gemacht. Und das geht nicht. Wenn es nicht geht für die sichtbare Welt, wie viel mehr für die unsichtbare Welt? Und hier, das erste ist den liberalen Theologen basiert. Sie haben die Herrlichkeit des Herrn Jesu verwandelt in das Bild eines vergänglichen Menschen, in ein Modell der Mitmenschlichkeit. Man hat sich ein Modell gemacht. Jesus ist ein Modell für zwischenmenschliche Beziehungen. Und es muss in den Irrtum führen. Gleich einem verweslichen, vergänglichen Menschen. Bultmann hat gesagt, mit den Leichnam Jesu ist geschehen, was mit jedem Leichnam geschieht. Er ist stinkend verwest. Also die erste Phase, sie haben sich ein Bild gemacht, gleich dem eines vergänglichen Menschen. Das ist eigentlich die Basis der heutigen Theologie. Jesus ist natürlich nicht Gottes Sohn. Und das geht zurück auf dieses mechanistische Weltbild. Das ist genau ihre Theologie, auch ihre intellektuelle Basis. Und dann weiter, und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Und das sind die Religionen der Völker. Darum hat sie Gott dahingegeben. Und jetzt kommen ganz harte Passagen und lest sie selber nach. Der Römerbrief ist sehr aktuell. Also der Versuch von Gott ein Bild zu entwerfen, führt in den Irrtum. Wir brauchen eine Offenbarung. Manch einer kann jetzt sagen, ja, du machst dir auch nur ein Bild von Gott und insofern hat er recht. Aber in dem Sinne mache ich mir kein Bild von Gott. Ich könnte nicht über ihn reden, hätte er sich nicht in diesem Buch offenbart und hätte ich ihn nicht persönlich erfahren. Das Entscheidende ist jetzt Folgendes, liebe Freunde. Noch einmal, man dachte zur Zeit Newtons, Raum und Zeit sind zwei absolute Größen. Und wenn ich die räumlichen Koordinaten ändere, hat das nichts zu tun mit den zeitlichen Koordinaten, die sind miteinander nicht verwoben. Heute weiß man, Raum und Zeit sind miteinander untrennbar verwoben und ändere ich die räumlichen Koordinaten, so ändere ich auch die zeitlichen Koordinaten. Und es hat jemand mal gesagt, ich glaube es war sogar Wilder Smith, Zeit ist eine Eigenschaft der Materie. Und wenn die Zeit aufhört, hört der Raum auf und wenn der Raum aufhört, hört die Zeit auf. Raum und Zeit sind untrennbar. Von diesem Universum, das früher einer großen Maschine glich, hat Sir James Jeans, ein verdienter Mann, Nobelpreisträger der Physik, gesagt, Moment, muss ich aber jetzt eine Einschränkung machen, ob er Nobelpreisträger der Physik ist, weiß ich nicht absolut. Gut, damit ich also nicht etwas dezidiert falsch behaupte. Aber Sir James Jeans hat gesagt, nach alledem, was wir heute vom Universum wissen, gleicht es viel weniger einer großen Maschine, das war das Weltbild des vorigen Jahrhunderts, das also 1924 oder 1926 durch Heisenberg spätestens zum Einsturz gebracht wurde, sondern es gleicht vielmehr einem großen Gedanken. Und als ich das las, da hat bei mir etwas geschaltet. Denn es steht in der Bibel, im Johannesevangelium, im Anfang war das Wort. Und da steht für Wort im Griechischen Logos. Und Logos hat also ungefähr 20 oder noch mehr verschiedene Übersetzungen, aber eine heißt Gedanke. Im Anfang war der Logos der Gedanke. Früher sagte man sozusagen die Maschine, jetzt der Gedanke. Und die Bibel sagt, dass dieser Logos Jesus heißt. Und liebe Freunde, jetzt wollen wir eine Prämisse nehmen und von dieser Prämisse heraus Gott gestatten, sich in unsere Welt hinein zu offenbaren. Das ist nämlich der große Unterschied. Wir wollen ihm nicht vorschreiben, wie er sich unserer Meinung nach zu verhalten hat. Das tun wir ja gewöhnlich, indem wir sagen, ja Gott, wie kannst du das zulassen in Vietnam oder den Krieg dort und den Krieg da und zwar die Hungersnöte und so weiter. Wir wollen Gott gestatten, sich in unsere Welt hinein zu offenbaren. Und dann nehmen wir diesen Logos, den die Bibel Jesus nennt, aber mit einer entscheidenden Bereicherung, wenn man so sagen darf. Nehme ich aus dem Faktum Raumzeit heraus. Noch einmal, Raum und Zeit sind miteinander untrennbar verwoben. Und es gehört zur Definition Gottes, dass er räumlich überall ist. Gott sagte mal im Propheten Jeremia, meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt? Und jetzt möchte ich hier diesen gedanklichen Schluss anhängen. Der Gott, der dieses Universum geschaffen hat, wenn er wirklich der Schöpfer dieses Universums ist, wenn er also überall im Raum ist, muss er, nach dem, was wir heute von diesen Gesetzen der Dimensionen des Raumzeituniversums wissen, muss er auch überall wo sein, wenn er räumlich überall ist, muss er zeitlich überall sein. Und das ist der wesentliche Punkt. Und dieser Gedanke, da kam ich leider nicht selber drauf, ich bin da ein zu großer Kombinationsinvalide, das war der Film Zeit und Ewigkeit, Moody Institut für Wissenschaften, der da hier den Auslöser bewirkt hat. Und vielleicht kann der mal hier gezeigt werden und schaut ihn euch an, auch wenn ich euch heute Abend, womöglich, wenn einige heute Abend nicht mit dem Weiteren, was ich zu sagen habe, einverstanden sind. Der Film ist wirklich sehenswert. Und schaut, also Gott ist räumlich überall. Und für einen räumlich allgegenwärtigen Gott ist jeder Punkt im Raum hier. Ist klar, nicht? Ich stehe nur hier, Gott sei Dank. Aber angenommen, ich wäre so fett gefressen, dass ich den ganzen Raum ausfüllte. Wäre peinlich für euch, wäre da so platt gedrückt. Da könnte ich sagen, ich bin, wo jetzt für mich dort ist, auch noch hier. Ja? Na gut. Und für einen zeitlich allgegenwärtigen Gott ist jeder Punkt in der Zeit... Genau, das ist das Entscheidende. Für ihn gibt es nicht Vergangenheit oder Zukunft. Für ihn ist jeder Punkt in der Zeit jetzt. Und liebe Freunde, da ist mir in der Bibel einiges ganz neu aufgegangen. Zum Beispiel habe ich diesen Satz verstanden, wo der Herr Jesus zu seinen Leuten sagt, ehe denn Abraham ward, bin ich. Und das ist der Name, mit dem sich der lebendige Gott vorstellt. Yahweh, es heißt wörtlich, ich bin, der ich bin. Für ihn gibt es keine Zeit. Für ihn gibt es weder Vergangenheit noch Zukunft, er ist räumlich und zeitlich überall. Und ich bin, liebe Freunde, ist auch die kürzeste Definition einer Person. Mit Person meine ich nicht Fleisch und Blut, aber denken, fühlen, wollen. Und der Gott der Bibel liebt, der Gott der Bibel, ja, hat einen Plan, hat einen Willen, er ist heilig, er ist gerecht, er handelt auch. Und die Wahrheit in dem Sinne, vorher, bevor man diese Dinge kannte, für das mechanistische Weltbild war der Götze Raum und Zeit. Das Weltall unendlich, die Materie ewig. Diese Säulen sind zusammengestürzt und ich möchte hier hinweisen auf ganz neue Absolute, nicht in der sichtbaren Welt, aber in der unsichtbaren Person Jesu Christi. Und er sagt, ich bin der Erste und der Letzte und nehmen wir das als räumliche Koordinate. Daraus ergibt sich sofort die zeitliche, er sagt, ich bin der Anfang und das Ende. Er ist sozusagen der absolute Gott. Und in dem Sinne sind alle Absoluter jetzt in einer Person, ich bin, der ich bin. Und die Wahrheit, liebe Freunde, ist nicht ein System, nicht eine Ideologie, auch nicht eine Kirche, wie man mir beibrachte als guten Österreicher, sondern eine Person. Und die Errettung, wenn wir das Wort Errettung hier sagen dürfen, Die Errettung von Sünde und Schuld von dem Heiligen Gott liegt nicht in einer Kirche, einem System, einer Überlegung oder guten Werken, sondern in einer Person. Die Bibel sagt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es steht dort nicht, es gibt keine Verdammnis für die, die in der katholischen Kirche sind. Oder die in der evangelischen Kirche sind. Oder die in diesem oder jenem religiösen Kasperltheater mitmachen. Nein, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wir wollen diesen persönlichen, absoluten Logos gestatten, sich in unsere Welt hinein zu offenbaren. Und schaut, das Erste haben wir schon aufgezeigt. Ein Gott, der räumlich und zeitlich unfassbar ist, jenseits ist von Raum und Zeit, von dem kann man sich kein Bild machen. Denn, liebe Freunde, in dem Moment, wo ich mir von Gott ein Bild machen könnte, wäre er nicht mehr absolut. Wäre er ja räumlich begrenzt, dann kann ich sagen, hier ist er, das ist mein Gott. So sieht er aus, ja, schön geschnitzt, vergoldet und so weiter. Das waren die Götter der Völker. Und für die damalige Welt war es völlige Torheit, dass die Juden sich kein Bildnis machten von Gott. Und als dann der Tempel in Jerusalem erobert wurde, und da war diese berühmte Stätte, dieses Allerheiligtum, wo niemand außer dem Hohenpriester einmal im Jahr hineingehen konnte, eine Stätte, die weit über ihren Rahmen hinaus Berühmtheit erlangt hatte. Und als dann Titus und seine Soldaten diesen Tempel erobert hatten und dann der Vorhang fiel und dahinter, was tat sich offenbar? Ein leerer Raum. Für die Römer totale Blödheit. Aber wir wissen heute, und ich möchte es fast vom Standpunkt der Physik sagen, wie das gar nicht so unlogisch ist, wie es eben für ein damaliges Gemüt erschien. Denn man kann sich von ihm kein Bild machen. Und deswegen ist eines der häufigsten Gebote in der Bibel, macht ihr kein Bildnis von irgendeiner Gestalt. Und bitte, liebe Freunde, macht euch kein Bildnis von einer Gestalt, dass ihr meint, Gott sollte doch so und so weiter. Es muss in den Irrtum führen. Das Vorlesen, da kommen wir zum nächsten, fast entscheidendsten Punkt. Und was ich jetzt vorlese, ist 3,5 Jahrtausende ungefähr alt. 5. Buch Mose. Wenn ihr nun Kinder zeugt und Kindeskinder und im Lande wohnt, da sagt also Mose seinem Volk, bevor sie in dieses gelobte Land hineinmarschiert sind, und versündigt euch wodurch und macht euch Bildnisse von irgendeiner Gestalt, so rufe ich heute Himmel und Erde zu Zeugen über euch, dass ihr bald weggerafft werdet aus dem Lande, in das ihr geht über den Jordan, um es einzunehmen. Ihr werdet nicht lange darin bleiben, sondern werdet vertilgt werden. Und er wird euch zerstreuen unter die Völker, und es wird von euch nur eine geringe Zahl übrig bleiben unter den Heiden, zu denen euch der Herr wegführen wird. Und liebe Freunde, hier verbindet der ewige Gott die rein moralische, unsichtbare Wirklichkeit eines seiner Gebote, nämlich macht ihr kein Bildnis von irgendeiner Gestalt, mit einem objektiv überprüfbaren Ereignis im Raum Zeitgeschehen. Er ruft sozusagen dieses geschaffene Universum zu Zeugen über euch. Ihr werdet weggerafft werden. Und liebe Freunde, damit kommen wir zum nächsten und zum entscheidendsten Punkt. Das ist der Punkt, wo alles andere kapitulieren muss. Wenn dieser Gott wirklich jenseits ist von Raum und Zeit, wenn für ihn tatsächlich jeder Punkt in der Zeit jetzt bedeutet, es für ihn also keine Vergangenheit und Zukunft gibt, dann kann er das, was für uns zukünftig ist und für ihn eben nicht, offenbaren. Und damit steht und fällt dieses offenbarte Wort. Enthält es Prophetie, ja oder nein? Wenn es Prophetie enthält, hat es ein zeitlich erhabener oder ein Gott, der eben jenseits der Zeitkoordinate ist, offenbart. Und liebe Freunde, das war genau der Punkt, wo ich als Atheist in Schleudern kam. Ich war Antisemit, leider, blöd genug. Nicht militant, ich war nie politisch organisiert, aber ich kam mir leider schlau vor, wenn ich über die Juden spottete und Witze machte. Naja, und Österreich hat ja viele Antisemiten und es ist sicher nicht Zufall, dass auch Hitler Österreicher war. Gut, es ist jetzt, ich bin Österreicher, bin es. Also ein sehr bedauernswerter Exportartikel, aber gut. Und ich spottete, machte Witze und kam mir noch schlau dabei vor. Und da schlug ich einmal, und das war Gottes Führung, man könnte sagen, vom Standpunkt der sichtbaren Welt Zufall, aber ich glaube nicht, dass es Zufall war, den Propheten Jeremia auf. Und der lebte vor ungefähr 2,5 Jahrtausenden, und liebe Freunde, da las ich diesen Satz. Als jemand, der die Bibel überhaupt nicht kannte, schlug einfach auf, las. Und da steht von den Juden geschrieben, ich will sie zum Bild des Entsetzens, ja des Unglücks machen für alle Königreiche auf Erden. Zum Spott und zum Sprichwort, zum Hohn und zum Fluch an allen Orten, wohin ich sie verstoßen werde. Liebe Freunde, als ich das Wort Sprichwort las, wurde ich stille. Das war wirklich, was ich tat. Und da war in meiner inneren Stimme, also stimmt doch, kann das Zufall sein. Und es gibt zwei Arten von Menschen. Dieses Buch ist zwei Drittel Prophetie. Die einen sagen, ach, das ist Zufall. Ach, die Bibel, wer sagt, dass das vorher geschrieben wurde? Also Interpretationssache. Die Bibel ist ein dickes Buch, kann man auslegen, wie man will. Das sind solche, die wollen nicht, dass es diesen Gott gibt. So ähnlich war das Bekenntnis des Camus. Er hat gesagt, wenn es einen Gott gibt, ist all das, was ich geschrieben habe, falsch. Aber weil ich sicher weiß, dass es keinen Gott gibt, habe ich recht und ich will auch nicht, dass es ihn gibt. Solche Leute gibt es, gut. Und dann gibt es andere, die suchen. Das ist die Einladung des Herrn, wer sucht, der wird finden. Und die andere, die sagen, du pass auf, also ich habe das noch nie gesehen. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es Gott geben soll, aber da scheint wirklich mehr offenbar zu sein, muss mal darüber nachdenken. Die wischen das nicht einfach weg und das ist leider die Minderheit, die wird dann fragend. Als ich diese Dinge las, wurde ich sehr nachdenklich, denn wie ich schon sagte, ich konnte mir Gott nicht vorstellen, ich war Atheist. Aber ich war eines bereit zu konzidieren, wenn es Prophetie gibt, dann war das für meine Art des Denkens der logische Beweis, es muss eine höhere Intelligenz geben. Und das ist auch dort, wo genau die Parapsychologie kapituliert. Man versucht heute viele Phänomene rein physikalisch oder mit seelischen Kräften zu interpretieren. Aber vor einem Phänomen muss sie vom wissenschaftlichen Standpunkt, vom rein physikalischen kapitulieren. Man nennt es heute die Präkognition oder Prophetie. Denn man kann sich unmöglich, da stand es auch im Spiegel, ein Modell vorstellen, das mit einem zukünftigen, noch nicht vorhandenen reagieren sollte. Und nur daraus ließe sich ja eine Funktion ableiten. Prophetie ist sozusagen der Beweis für den lebendigen Gott und Gott sagt es auch im Propheten Jesaja, daran erkennt man, dass er der wahrhaftige Gott ist, dass er das Zukünftige offenbart. Und wenn ihr wissen wollt, liebe Freunde, wie geht es weiter? Gerade die Ereignisse um Israel sind ja sehr interessant geworden. Lest die Bibel. Nach dem Sechstagekrieg, habe ich gehört, haben die Araber sich Bibeln gekauft, um nachzulesen, wie es weitergehen wird. Und wenn es die Araber tun, die den Koran als heiliges Buch haben, können es die, die sich Christen nennen, noch viel mehr. Und ich habe das zusammengestellt. Diese biblischen Prophezeiungen gehen in unglaubliche Details. Als der Bürgerkrieg war in Jordanien, 1970, ist allerdings schon lange her, man wird alt. Wir sehen mit Schrecken ringsherum, hat der Eugen Roth gesagt, die Menschen werden alt und dumm. Da bin ich mit Kofferradio und Bibel durch die Gegend gegangen. Steht wörtlich im Propheten Ezekiel. Die Leute wissen es noch nicht. Und meiner Ansicht nach ist der Sechstagekrieg und er hat also demnächst ein 10-jähriges Jubiläum. Also da sieht man, wie man alt wird. Ja? Praktisch wörtlich in der Bibel. Und da sind immer Leute gekommen und sagen, ja, wo steht denn das? Deswegen habe ich mir mal die Mühe gemacht, diese Stellen zusammenzuschreiben. Und es liegt auf und wer will, kann mir dafür eine D-Mark geben. Wer das nicht hat, kann es sich auch umsonst nehmen. Das war hoffentlich die letzte Preisankündigung heute Abend. Ich bin damit mit meinen Zetteln Papierkrieg durch. Aber liebe Freunde, die Ereignisse um Israel haben mich fasziniert. Und ich glaube, wenn ein Mensch intellektuell redlich ist, der Jesus sagt, wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Da ist die berühmte Pilatusfrage, ja was heißt denn überhaupt Wahrheit? Und liebe Freunde, es war ihm das nicht ein echtes Herzensanliegen, es war das nur eine rhetorische Frage. Denn wir lesen, dass er sich abwandte. Und als er dann zurückkommt und Jesus eine Frage stellt, antwortet der Herr nicht mehr. Gott hat Menschen, für die die Wahrheitsfrage auf rein rhetorischer Ebene liegt, nichts mehr zu sagen. Denn Gott kann auch schweigen. Wir lesen in der Bibel mehrmals, wie Jesus sich vor den Leuten verbarg. Denn er kannte ihre Herzen. Ich suche, die mich suchen, heißt es einmal, und die mich lieben, finden mich. Ich glaube, dass ein intellektuell redlicher Mensch hier nachdenklich werden sollte. Und hier wollen wir euch echte Denkanstöße geben. In 5. Mose 28, was ich für das gewaltigste prophetische Kapitel, historisch prophetische Kapitel in der Bibel halte, Diese gewaltige Schau, wo Gott durch Mose seinem Volk vor Jahrtausenden mitgeteilt hat, was geschehen wird, wenn sie ihm gehorchen, was geschehen wird, wenn sie ihm nicht gehorchen. Und ihr braucht nur das Buch der Geschichte daneben legen. Und dann kann man erkennen, hier ist ein Gott, der wirklich jenseits ist von Raum und Zeit. Ein geschichtsmächtiger, ein handelnder Gott. Ein Gott, der gesagt hat, ich mache Jerusalem zum Laststein für alle Völker. Verfolgt die Ereignisse um Israel. Ich möchte nur noch ein paar Verse vorlesen. Wenn du mir nicht gehorchst, ihr werdet herausgerissen werden aus dem Land, in das du jetzt ziehst, es einzunehmen. Der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker von einem Ende der Erde bis ans andere. Dazu wirst du unter jenen Völkern keine Ruhe haben und deine Füße werden keine Ruhe stattfinden, denn der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben, erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Und dein Leben wird immer da in Gefahr schweben. Nacht und Tag wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Morgens wirst du sagen, ach, dass es Abend wäre, und abends wirst du sagen, ach, dass es Morgen wäre, vor Furcht deines Herzens, die dich schrecken wird, und vor dem, was du mit deinen Augen sehen wirst. Und wenn ihr die Berichte über die KZs, über die Gestapo lest, und diese Verse, es ist eine unerhört eindrückliche Botschaft. Und Gott zeigt an Israel, dass er sehr viel Geduld hat, aber seine Geduld eine Grenze hat. Er sagt dem Propheten Hesekiel, ich mache euch zur Warnung für alle Völker. Und dieses Volk rief ziemlich einmütig, hinweg mit dir, ans Kreuz mit dir, wir brauchen dich nicht. Und die Antwort Gottes an anderer Stelle, ich mache euch zur Warnung. Gott zeigt an dem Volke Israel, dass es eine lebensgefährliche Sache ist, Jesus abzulehnen. Ich möchte dazu nicht mehr sagen. Das einmaligste, verblüffendste und großartigste eigentlich, was womöglich überhaupt jemals geschrieben wurde, das größte Wunder der Literaturgeschichte, und meiner Ansicht nach ist man ungebildet noch dazu als sogenannter Europäer oder sogenannter Christ, wenn man das nicht weiß, sind die Prophezeiungen für den Messias. Eine gewaltige Schau, mehr als 300 Einzelheiten in allen Details. Es wurde von Jesus vorausgesagt, wann er kommt, wo er kommt, wie er kommt, dass man ihn für 30 Silberlinge verraten wird, dass er auf einen Eselsrücken einreiten wird, dass ihn sein Volk verachten wird, dass man ihn kreuzigen wird, seine Hände und Füße durchbohren wird, das Los um sein Gewand werfen wird und so weiter. Alle Einzelheiten. Und es hat ein Mathematiker. Wie geht es hier? Stoner, und es gibt darüber einen Film, und ich möchte den Rainer dazu ermutigen, den mal zu zeigen, ebenfalls vom Mut-Institut der Wissenschaften, das heißt der Professor und die Propheten, und da spricht dieser Stoner, der mit seinen Studenten, er war Leiter des Mathematischen Instituts in Pasadena, Kalifornien, hat also mehr Ahnung von Physik und Mathematik als ich, oder hat mehr Ahnung, er lebt noch, der hat ausgerechnet die Wahrscheinlichkeit für 48 Prophezeiungen, dass die sich zufällig erfüllt haben, ist 1 zu 10 hoch 157, bei minimalster Ausgangswahrscheinlichkeit. Na, und wie groß die Zahl ist, soll man das hier noch erläutern? 10 hoch 80 ist die Gesamtzahl der Protonen, die man schätzt in unserem Universum. Ja? Also übersteigt alles Vorstellungsvermögen. Darüber ließe sich ein ganzer Abend bestreiten, mehr noch die Prophezeiungen für den Messias. Ich möchte vielleicht nur ein paar Verse vorlesen aus einem Kapitel, das man offiziell das schlechte Gewissen Israels nennt. Und in den jüdischen Synagogen liest man Jesaja Kapitel 52 und dann Jesaja Kapitel 54. Und die Juden sind sehr neugierig, und da hat jemand mal gefragt, ja, warum haben wir eigentlich nicht Kapitel 53 gelesen? Und die Antwort ist die, dass hier eben zu klar gezeigt wird, was sie mit ihren Messias machten. Und dieses Kapitel beginnt, aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerz und Krankheit. Vorher heißt es, wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Der Zimmermannssohn. Was kann von Nazareth Gutes kommen? Redet mit den Leuten auf der Straße. Jesus, haben wir von ihm gehört, im, was weiß ich, Religionsunterricht, hat mir nicht weiter imponiert. Wir haben davon gehört, sozusagen, es war keine Gestalt, die mir gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Bitte, liebe Freunde, merkt euch diese paar Worte. Nehmt das mit, egal wie eure Herzen stehen. Das ist die kürzeste und beste Schilderung der Einstellung des menschlichen Herzens gegenüber dem lebendigen Gott. Wir haben ihn für nichts geachtet. Muss man leider auch für viele sagen, die sich Christen nennen, bedeutet ihnen herzlich wenig, dass der lebendige Gott für sie am Kreuz gestorben ist. Wir haben ihn für nichts geachtet. Das war die Einstellung des Volkes Israel. Wir waren heute auf der Universität, also auf der Technischen, auf der TU, und ich möchte die Worte nicht wiederholen, die ein junger Mann über Jesus Christus gesagt hat. Es hat mir wehgetan. Wir haben ihn für nichts geachtet. Er war der Allerverachtetste. Er trug unsere Krankheit, er lud auf sich unsere Schmerzen. Wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und ich darf heute dank Gottes Güte sagen, er ist um meiner Missetat willen verwundet, um meiner Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass ich Frieden hätte. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Und das hier ist ein Blankoscheck. Hier kann jeder seinen eigenen Namen einsetzen. Können wir das sagen? Durch seine Wunden bin ich geheilt. Wie immer mein Name ist. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser alle Sünde auf ihn. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, und jeder sah auf seinen Weg. Liebe Freunde, das ist unser Leben. Das war mein Leben, das nach außen hin sehr gut aussah. Ich lebte für mich. Es hat Sigmund Freud gesagt, auch ein Wiener, alle Menschen sind unlogisch. Schöner Satz. Ist hart. Aber es hat jemand vor ihm gesagt, Jesaja, wir gingen alle in die Irre. Heißt im Prinzip das Gleiche. Aber wir müssen auch langsam zum Ende kommen. Die Zeit, sie eilt. Naja, wenn ich langsam sage, bei meinen Zeitdilatationsbegriffen. Hier das nächste Blatt. Jetzt kommt fast das Wichtigste. Und mir hat da einiges ganz neu eingeleuchtet. Liebe Freunde, nehmen wir das als die Zeit gerade. Das wäre sozusagen Anfang der Schöpfung und das wäre Ende. Und das hier wäre die Gegenwart. Was haben wir heute? Den 20. Mai 77. Und Gott ist zeitlich überall. Jetzt kommt in dem Sinne fast der wichtigste Schluss, der sich daraus ergibt. Für ihn gibt es weder Vergangenheit noch Zukunft und dergleichen. Angenommen, das hier wäre jetzt, also das hier wäre 77, wir sind eben zeitlich jetzt gerade hier, jetzt. Und gehen wir etwas zurück und sagen wir, das wäre 10 Jahre früher, 67. Ist bitte nicht maßstäblich, sonst wäre der Beginn der Schöpfung ungefähr in den 30er Jahren, ja? Zur Zeit der großen Weltwirtschaftskrise. Jetzt schaut, angenommen, ich habe vor 10 Jahren einmal gelogen oder eine andere Unwahrheit begangen oder meinetwegen auch gestohlen oder geheuchelt, irgendeine Sache. Ich habe das längst vergessen, das weiß ich, was ich vor 10 Jahren getrieben habe. Aber wenn wir jetzt den zeitlich allgegenwärtigen Gott haben, liebe Freunde, hat er es auch vergessen. Und jetzt ergeben sich unangenehme Dinge. Für ihn ist es immer noch da, denn für ihn gibt es nicht Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Und vor Gott lüge ich noch immer. Meine Sünde ist vor ihm ewig. Und das hat unangenehme Konsequenzen. Denn versteht ihr, das, was wir leicht beurteilen, ist in Gottes Augen viel schwerwiegend. Und haben wir uns da mal überlegt, was das bedeutet. Wenn Gott heilig ist, und heilig, das ist so ein kirchliches Wort, aber das heißt vollkommen gerecht. Und er ist der vollkommene Gott. Er ist räumlich und zeitlich absolut, er ist moralisch absolut. Und Gott wird die Welt richten. Und würde Gott nur eine einzige Sünde ungestraft lassen, er wäre nicht mehr vollkommen. Er müsste seinen Thron räumen. Goethe hat einmal gesagt, ein Richter, der nicht strafen kann, gesellt sich letztlich zum Verbrecher. Das ist das, wo unsere Gesellschaft langsam hinkommt, aber Gott nicht. Gott sagt, ich, der Herr, ändere mich nicht. Wenn er heilig ist und eine Sünde für ihn ewig ist, für uns vergänglich. Ja, ich habe gestern da die Urstrumpftante belogen, naja, habe ich längst vergessen. Für ihn ist es ewig. Dann muss, wenn dieser Gott räumlich und zeitlich absolut ist und moralisch vollkommen, eine Sünde ausreichen, liebe Freunde, um mich ewig von Gott zu trennen. Und das müsste die Bibel lehren, wenn sie die Offenbarung eines absoluten Gottes ist, vor allen Dingen eines moralisch und zeitlich absoluten Gottes. Das ist eine Schau, die sich kein menschliches Gehirn ausdenken kann. Aber das ist genau das, was die Bibel lehrt. Das ist die altbekannte, vielbelächelte Geschichte des Sündenfalls. Es war ein Ungehorsam, es bedeutete einen ewigen Riss, eine ewige Trennung. Da habe ich diese Sache auf einmal in einem völlig neuen Licht erkannt. Und liebe Freunde, in dem Sinne gibt es für uns eine Ewigkeit. Es ist nicht vorbei, wenn wir hier sterben. Und in dem Sinne gibt es hier auch nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin ewig bei Gott oder ich bin ewig von ihm getrennt. Und weil eben Sünde seinem Wort nach trennen heißt, davon kommt es, sondern Sund. Und eine Sünde vor Gott ewig ist, geht es hier um Ewigkeiten. Und das ist unangenehm. Und wir wollen auch jetzt nicht in dem Sinne Angst machen. Aber liebe Freunde, es gibt eine ewige Verdammnis und es muss sie geben. Und die Bibel redet davon. Das sind Dinge, die mir nicht angenehm sind. Da würde ich lieber meine eigenen Vorstellungen auf Gott projizieren. Und es erscheint einem menschlich gesprochen ungerecht. Ja, wieso kann Gott jemand ewig von sich weisen? Aber die Bibel redet ganz klar von einer ewigen Verdammnis. Liebe Freunde, ich dachte in meinen Augen, dass ich soweit anständig bin. Ich hatte niemanden umgebracht. Ich galt nicht als Freund der Lüge. Nun, die Bibel sagt, alle Menschen sind Lügner. Und das stimmt. Wer hier sagen kann, er hat nie gelogen, und er hat bereits gelogen, wenn er das sagt. Ja? Es gibt keine Menschen, der sagen kann, ich habe nie gelogen. Und diese eine Lüge genügt. Ich dachte in meinen Augen, ich bin gerecht. Aber als ich dann durch diese Botschaft des George Werber, der Mann, der wirklich das, was er glaubt, ausleben möchte, in die Gegenwart Gottes kam, da wurde meine Schuld praktisch zeitlich vor ihm aufgerollt. Und da tat sich auf einmal ein ewiger Abgrund auf. Wir haben doch gehört von Menschen, die ihr Leben, bevor sie gestorben sind, wie ein Bild haben, wie einen Film haben ablaufen sehen. Und in dem Sinne, liebe Freunde, glaube ich, dass alles ewig registriert ist. Unser Leben wird aufgerollt im ganzen Universum. Und ich möchte fast sagen, aus eigener Erfahrung, liebe Freunde, es gibt nichts Furchtbares, als anzutreten vor einem heiligen Gott mit ewiger Schuld. Und da hat mir so eingeleuchtet die Verlorenheit des Menschen. Und man sollte sagen, mit einer Träne im Auge, ich habe gar nicht das Recht, das zu sagen, weil es hat mir leider viel zu selten wirklich etwas bedeutet. Denn ich glaube nämlich, dass ein Mensch ohne die Vergebung seiner Sünden durch Jesus Christus ewig verloren geht. Ich glaube das, aber ich sage es ehrlich, ich habe nicht immer danach gelebt. Vielleicht ein paar Mal. Vielleicht für meinen besten Freund. Weil ich wirklich wollte, dass er gerettet wird. Aber ich möchte euch hier sagen, die Heiden gehen nicht verloren, die Heiden sind verloren. Der Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Du kannst gelebt haben wie der beste Mensch, einmal gelogen, ewig verloren. Du kannst dein Leben lang nur Gutes getan haben, einmal gesündigt, ewig verloren. Du kannst nach bestem Wissen und Gewissen gelebt haben, hinter deinen Sarg gehen Tausende. Man hält ja die wunderbarste Grabpredigt. Einmal geheuchelt, ewig verloren. Man hat keine Chance. Man wird einfach zeitlich ewig vor ihm aufgerollt. Und liebe Freunde, da erkennt jeder Mensch sofort, es ist aus, ich habe mich betrogen, ich bin verdammt, ich bin verloren. Ich glaube diesen Satz, er steht im Neuen Testament, im Hebräerbrief. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Liebe Freunde, ich glaube das. Hätte mir jemand ein paar Minuten vor der Botschaft, durch die ich zum Glauben kam, gesagt, Alexander, du bist überhaupt nicht Kind Gottes. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, aber ein Gedanke war, so schlimm wird es schon nicht sein. Aber als ich da vor Gott stand, mit einer ewigen Schuld, musste ich erkennen, aus. Verloren. Und jeder Mensch, wird einmal, wenn er vor Gott steht, sagen, Herr, du bist gerecht. Und er wird erkennen, dass Gott gar keine andere Wahl hat als ein heiliger und absoluter Gott. Er ist ebenso unfasslich in jeder Dimension, als ihn ewig von sich zu weisen. Und liebe Freunde, wenn wir das jetzt so aufzeichnen, diese ewige Kluft, hier das Zeichen für unendlich. Das habe ich aus meinem Studium gerade noch rübergerettet. Es soll keine Brille sein, sondern unendlich. Dann kann ich diese Kluft mit eigener Kraft nicht überbrücken. Ist uns das klar? Versteht ihr, wenn ich jetzt ja, hier gelogen habe, ich kann nicht vor Gott antreten und sagen, ja, aber Herr, am nächsten Tag habe ich dafür jemanden 10 Schilling, also hier hat man 10 D-Mark gegeben, ist auch viel mehr wert, 10 D-Mark als 10 Schilling. Ich habe der Nachbarsfrau über die Straße geholfen, ich habe gute Werke getan, Gott wird mir sagen, du hast dem Tag vorher gesündigt, gelogen, du lügst für mich noch immer, was ist damit? Ja, aber Herr, ich habe dafür die anderen Tage gefastet und geistliche Kopfstände gemacht und Riesenwellen und so weiter auf theologischem Gebiet. Gott wird sagen, du sündigst noch immer. Und wisst ihr, was das heißt? Ich kann meine eigene Schuld nicht auslöschen, ich brauche einen Erlöser. Ich brauche jemanden, der jenseits von Raum und Zeit ist. Ich brauche jemanden, der größer ist als ich. Auch wenn ich in meinen Augen stark bin und selbstgerecht, wir brauchen einen Erlöser, und zwar einen zeitlich absoluten Gott. Und liebe Freunde, deswegen muss die Bibel lehren, dass man sich nicht durch eigene Kraft erlösen kann. Alle Religionen sagen einen, wenn du dich bemühst, wenn du gute Werke tust, dann kannst du es vielleicht schaffen. Würde die Bibel das lehren, dann wäre sie die Erfindung von menschlich begrenzten Gehirnen. Und dann könnten wir sie ruhig als eines der vielen Fantasieprodukte zur Seite stellen. Aber mit der gleichen unglaublichen Konsequenz, mit der die Bibel diesen zeitlich absoluten Gott offenbart, steht geschrieben, es ist unmöglich, durch des Gesetzes Werke vor Gott gerecht zu werden. Durch des Gesetzes Werke wird vor Gott kein Fleisch gerecht. Apostel Paulus sagt, wenn die Gerechtigkeit aus dem Gesetz käme, ist Christus umsonst gestorben. Es geht nicht. Ich kann nicht eine einzige Sünde durch sämtliche gute Werke der Welt mehr auslöschen, denn Gott ist ewig. Und darüber ergibt sich dieses Urteil Gottes, wie es in Römerbrief steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig sei, da ist keiner, der Gutes tue. Es ist hier kein Unterschied. Versteht ihr, von unserer Warte aus gibt es natürlich Unterschiede. Von meiner Warte aus gibt es hohe, höhere Berge, aber vom Mond aus betrachtet ist es schon ziemlich alles gleich. Von unserer Warte aus gibt es gute Menschen und weniger gute. Aber von der unendlichen Warte Gottes aus muss geschrieben stehen und wiederum diese absolute Schau, es ist hier kein Unterschied, sie sind alle Sünder und Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Was ist jetzt der Ausweg? Und damit kommen wir zum eigentlichen Abschluss. Ihr seht, das Ende naht, wenn auch mit relativistischer Geschwindigkeit. Aber jetzt möchte ich das allen Ernstes sagen. Liebe Freunde, Unglaube ändert keine Tatsachen. Wir wollen euch nicht Angst machen, aber ich glaube von ganzem Herzen, so wahr ich hier stehe, dass du, so wie du von Natur aus bist, vor Gott keine Chance hast zu bestehen. Du bist ewig verloren. Ich möchte nicht sagen, um euch Angst zu machen, ich glaube das. Es ist konsequent, es ist hart. Es ist die Botschaft der Bibel. Was ist dann der Ausweg? Denn von dieser Schau aus erkennen wir, dass wir es nicht schaffen. Wir haben gelogen, wir haben gestohlen, gehurt, Dinge getan, die in unseren Augen womöglich wenig arg sind, aber vor Gott wiegen sie schwer weh. Sehr schwer. Wir kennen diesen Satz, wer einer Frau lustvoll nachblickt, hat bereits Ehebruch mit ihr begangen in seinem Herzen. Vom Standpunkt der sichtbaren Welt ist noch nichts geschehen, vom Standpunkt der unsichtbaren Welt ist bereits ein schwerwiegendes Faktum. Was ist dann der Ausweg? Und liebe Freunde, da hat mich eines in dieser Hinsicht, als ich das einmal zusammenschrieb, ich war da auf der Insel Malta, da hatte ich Zeit, da das zu schreiben, selber ganz neu überführt. Es gibt nur eine Möglichkeit, diesen ewigen Abgrund zu überbrücken. Deuten wir das hier wieder an. Damit Gott gleichzeitig heilig sein kann und auch gleichzeitig uns vergeben kann. Denn seine unendliche Gerechtigkeit bewirkt, dass wir von ihm alle getrennt sind. Und diese einzige Möglichkeit, dass Gott seine Absolute nicht aufgibt und uns dennoch retten kann, ist das Kreuz von Golgatha. Wir haben sehr viele Worte über die Heiligkeit, die Gerechtigkeit Gottes, aber wir haben noch mehr über seine Liebe. Und Liebe bewirkt das genaue Gegenteil von einer absoluten Gerechtigkeit. Sie möchte das Objekt ihrer Liebe an sich ziehen. Die Heiligkeit Gottes bewirkt diese Trennung. Und der Gott der Bibel ist Liebe. Für mich ist einer der schönsten Verse, er steht im Alten Testament, im Propheten Hesekiel, da sagt Gott, so wahr ich lebe, ich habe nicht gefallen am Tode des Gottlosen, sondern wollte vielmehr, dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. Und dann fragt Gott sein Volk Israel, warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Die Botschaft des lebendigen Gottes, so wahr ich lebe, ich habe nicht gefallen am Tode des Gottlosen. Und dass das nicht nur ein frommer Spruch ist, das beweist das Leben Jesu, dann sein Kreuz, denn liebe Freunde, Liebe heißt geben. Und was ist das Größte, das ich geben kann? Mein Leben. Und so sagt es auch der Herr, niemand hat größere Liebe, denn der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Und schaut, an diesem Kreuz von Golgatha geht die Gleichung der Ewigkeiten auf. Gott zeigt seine absolute Gerechtigkeit, denn das absolute Strafmaß, die höchste Strafe für uns in der sichtbaren Welt ist die Todesstrafe. Und das Urteil eines absoluten Gottes lautet, der Tod ist der Lohn der Sünde. Das ist der Maßstab Gottes. Wir können sagen, das ist hart, aber so ist das Urteil Gottes. Und wir werden vor Gott nicht nach menschlichen, sondern nach göttlichen Gesetzen gerichtet. Versteht ihr, wenn ich in England auf der rechten Seite fahre, weil ich das einfach so gewohnt bin, und wir haben ja gelesen, wie es einem manchmal schwerfällt, umzudenken oder in dem Fall umzufahren, also nicht Leute, sondern auf die andere Straßenseite. Und dann baue ich einen bildschönen Unfall. Ich kann nicht sagen, ja, aber bei uns fährt man auf der rechten Seite. Wird der Mann mir sagen, man sagt, sie werden hier nach englischen Gesetzen gerichtet. Das Urteil Gottes, der Tod ist der Lohn der Sünde. Und der Herr Jesus musste diesen Lohn der Sünde voll auskosten. Er starb. Und hier einerseits seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit und dann hier seine unendliche Liebe. Er nahm dieses schreckliche Ende auf sich. Und es hat Dale Roten in seinem Büchlein »Was ist der Mensch wert?« folgende Gleichung aufgestellt. Nehmen wir für den Menschen die Zahl 6 und weil er vor einem ewigen Gott ewig schuldig ist, wäre er sozusagen ewig von ihm getrennt. Und jetzt, ich weiß, dass vom Standpunkt der Mathematik darf man so eine Gleichung nicht formulieren. Ich mache es aber trotzdem aus jetzt einfachheitshalber. Jemand, der unendlich ist, kann in einer begrenzten Zeit, und Jesus hing 6 Stunden am Kreuz, diese unendlich große Schuld tilgen. Und deswegen, liebe Freunde, muss Jesus Gott sein, sonst geht die Gleichung der Ewigkeiten nicht auf. Es nützt uns gar nichts, wenn wir an Jesus glauben als einen großen Menschen, als ein hohes Vorbild, als einen großen Propheten. Wenn Jesus nicht der ewige Gott ist, dann sterben wir in unseren Sünden. Und so steht es auch an einer Stelle im Johannesevangelium, da sagt der Jesus, wenn ihr nicht glaubet, dass ich es bin, werdet ihr sterben in euren Sünden. Und ich bin es, der ewige Gott. Und deswegen in vielen Sekten, Jesus ist nicht mehr Gott. Und dann kracht diese Erlösung zusammen. Und liebe Freunde, noch ein Aspekt. Jesus hing am Kreuz. Vor ihm standen Johannes, Maria und er trug ihre Schuld. Er nahm die Sünden sozusagen rein räumlich auf sich. Und wenn er diese Sündenschuld rein räumlich auf sich genommen hat, hat er sie, nachdem wir in einem Raum-Zeit-Kontinuum, wie man ja seit Einstein davon spricht, leben, auch gleichzeitig in der Zeit auf sich genommen. Und deswegen konnte derselbe, der gesagt hat, ihr den Abraham hat, bin ich, sagen, es ist vollbracht. Liebe Freunde, dieses Wort gesprochen, es ist vollbracht, ist für mich das gewaltigste Wort in der Geschichte der Menschheit, womöglich in der Geschichte des Universums. Der ewige Gott hat in Raum und Zeit alle Schuld aller Menschen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf sich genommen und diese Schuld, weil er der ewige Gott ist, ein für alle Mal getilgt. Und deswegen schreibt der Apostel Paulus: Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Dieses Kreuz, liebe Freunde, ist vom Standpunkt der sichtbaren Welt Torheit. Es ist Schwachheit. Es ist Ärgernis. Was? Der Erlöser, der uns befreien sollte von dem Joch der Römer, stirbt kläglich am Kreuz. Schwachheit, Torheit. Und die Bibel sagt, denen, die berufen sind, predigen wir Christus als göttliche Kraft und als göttliche Weisheit. Und dann steht so ein unerhörter Satz. Denn die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Und die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind. Dieses Kreuz ist Torheit und Schwachheit. Von Standpunkt der Ewigkeiten ist es der absolute Sieg. Die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Und die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind. Es ist eine unheimliche, unglaublich konsequente Botschaft. Am Kreuz von Golgatha, liebe Freunde, trifft sich Gerechtigkeit und Gnade, Heiligkeit und Liebe Gottes, Verdammnis und Vergebung, Geschöpf und Schöpfer und nirgends sonst. Und wenn wir den wahren Gott kennenlernen wollen, müssen wir zu dem Kreuz Christi, zu dem gekreuzigten Christus kommen. Und deswegen sagt der Apostel Paulus, wir predigen den gekreuzigten Christus. Deswegen sagt der Apostel Paulus, ich rühme mich des Kreuzes Christi. Es ist eine absolute, es ist eine konsequente Botschaft. Es ist die Botschaft der Hingabe Gottes an den Menschen. Der riesengroße Unterschied zwischen menschlichen Modellen und dem Evangelium von Jesus Christus. Und der Apostel Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Und ich möchte es hier fast von diesem Standpunkt aus sagen, wenn ich so sagen darf, vom Naturwissenschaft, vom Standpunkt der ewigen Absoluter, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Ich möchte abschließen mit einer Sache, die mich jedes Mal selber beschämt, wenn ich darüber spreche, weil ich selber leider nicht so oft konsequent war. Denn, liebe Freunde, wenn das stimmt, dass der ewige Gott für uns ganze Sache gemacht hat, dann sind wir ganz gefordert. Und der Jesus sagte mal, wer die Hand an den Pflug legt und blickt zurück, ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Ach, wärst du heiß oder kalt, weil du lau bist, spucke ich dich aus. Und wenn er ganze Sache gemacht hat, dann möchte er natürlich auch unser Herz. Er möchte nicht unser Lippenbekenntnis. Liebe Freunde, wenn mich jemand so sehr liebt, dass er für mich am Kreuz stirbt, dann möchte er mein Herz. Und das hat er so selten. Man ist oft nur mit halbem Herzen dabei. Aber ich möchte das hier sagen, weil ich das meinem Herrn wirklich schuldig bin. Unser Herr Jesus zeigt am Kreuz nicht nur seine unendliche Liebe und seine unendliche Gerechtigkeit. Der Jesus der Bibel, der Schöpfer dieses Universums, auch wenn er von den Menschen verachtet wird und für ihn dieser Satz gilt, wir haben ihn für nichts geachtet, ist eine unendliche Majestät. Ist unendlich herrlich, ist unendlich schön, ist absolut in jeder Hinsicht eine unauslotbare Majestät. Und wüssten die Gläubigen, wie herrlich ihr Gott ist, sie würden alles daran setzen, ihn zu gewinnen. Und wüsste die Welt, wie herrlich dieser Jesus ist, sie würden ebenfalls alles daran setzen, ihn zu gewinnen. Es gibt keine gewaltigere Botschaft als die Botschaft des Kreuzes von Golgatha. Der Jesus, der wahre Jesus, ist ein herrlicher Gott. Liebe Freunde, das hat nie ein Mensch bereut, mit Jesus ganze Sache gemacht zu haben. Aber es haben viele bereut, ohne diesen Jesus gelebt zu haben. Und Jim Elliot, der berühmte Indianermissionar, hat gesagt, der ist kein Narr, der das loslässt, was er nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, liebe Freunde, der ganze Sache mit Jesus Christus macht. Es ist das wahre Leben.